Public Relations. Öffentlichkeitsarbeit. Das ist das, was wir, die Agentur Strothmann, seit 25 Jahren für nationale und internationale Kunden aus unterschiedlichen Branchen machen.
Ich freue mich sehr, heute als Gast Herrn Dr. Michael Helbig begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Lassen Sie uns gerne damit starten, dass Sie sich und Ihr großes Aufgabenfeld innerhalb der KfW einmal beschreiben.
Ja, mein Name ist Michael Helbig. Ich bin Leiter der Unternehmenskommunikation der KfW Bankengruppe. Dazu gehört ganz spannende Aufgaben. Ich bin Pressesprecher, aber ich bin auch Leiter der Kommunikation grundsätzlich und auch des Konzernmarketings, also in der gesamten Breite. Und die KfW Bankengruppe ist eine staatliche Förderbank, die sich um viele Dinge kümmert, im Inland und im Ausland, international. Und wenn man das so zusammenfassen will, immer wenn man fragt, was macht denn ihr, ist quasi, wir kümmern uns um die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen im In- und Ausland. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber am Ende ist es das. Wir sorgen mit Krediten und Zuschüssen dafür, dass die Menschen Projekte umsetzen können, mit denen sie dann sozusagen unsere Gesellschaft ein Stückchen weiter voranbringen, aber natürlich auch selber individuell sozusagen ihren persönlichen Vorteil oder ihr persönliches Projekt umsetzen können. Also das ist ein spannendes Thema, das mache ich schon ein paar Jahre. Ich mache das jetzt mittlerweile fast 16 Jahre. Ja. Und habe in dieser Zeit, also ich habe 2006 angefangen, schon die eine oder andere interessante, schwierige oder auch Krisensituation erlebt. Aber von daher werden wir vielleicht gleich noch das eine oder andere uns unterhalten darüber.
Toll. Aber Sie machen das natürlich nicht alleine. Sie haben ein Team und das ist auch gar nicht so klein. Vielleicht sagen Sie da einfach nochmal was zu, wie das aufgeteilt ist.
Ja, sehr gerne. Wir sind so im Grunde in vier Teams aufgeteilt. Also insgesamt sprechen wir so von etwa 50 Personen, die wir in unserer Unternehmenskommunikation sind. Das ist, klingt jetzt viel, aber ist aufgeteilt auf viele Themen. Das ist auf das Thema der Pressearbeit klar, der Konzernkommunikation als Ganzes. Dazu gehören die klassischen Dinge wie ja, Presse, wie interne Kommunikation, die sozialen Medien, aber auch viele andere Dinge, die sozusagen dazugehören, wie beispielsweise das ganze Thema Bewegtbild und die klassischen Sachen wie Geschäftsberichte und so weiter kennt man ja. Also all das sozusagen wird gemacht. Das Ganze haben wir gebündelt in so eine Art, würde man sagen, Newsroom. Wir sitzen alle im Großraumbüro und versuchen sozusagen da möglichst viele Projekte gemeinsam und Synergien zu heben. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist das Konzernmarketing. Da geht es in erster Linie darum, die Marke der KfW entsprechend weiterzuentwickeln und zu schauen, dass, sagen wir mal, die Wahrnehmung klar ist. Wir haben dann im Konzern noch sozusagen in den jeweiligen Bereichen dann noch einzelne umsetzende Einheiten, also Marketing-Einheiten, die dann für sehr spezifische Dinge zuständig sind, für das Fördergeschäft im Inland, fürs Ausland etc. Und dann kommt bei mir noch hinzu, dann kommt das Thema Event und am Ende quasi das ganze Thema Planung, aber auch sozusagen die große Herausforderung der Digitalisierung, die man sozusagen schon für sich sozusagen für die Kommunikation braucht, also eine Art, wenn Sie wollen, Innovationscenter für die eigene Kommunikation. Das Ganze ist aber wie immer im Umbruch. Wir diskutieren gerade darüber, wie können wir uns neu aufstellen, im Sinne von sozusagen agilere Strukturen, sozusagen weg mit den großen Strukturen hin zu kleineren, zum ganz großen Feld, wo wir überlegen, ob wir dann sozusagen in kleinen, ja, ich sag mal immer Gewerken oder kleinen Einheiten vielleicht schneller sind. Aber da ist die Diskussion nicht zu Ende. Da schauen wir gerade, das ist sozusagen der nächste Sprung, der in der nächsten Zeit dann irgendwann zu machen ist.
Das ist insofern spannend. Wir machen das ja beide auch schon ein paar Jahre. Spannend, vor allen Dingen, weil Sie sagen, zurück zu agilen Gruppen oder überhaupt in kleine, agilere Einheiten. Wir haben ja eigentlich gerade erst den Bereich hinter uns, dass wir sagen, wir müssen so eine Art Newsroom bilden. Das hört sich erstmal nach einem großen Gebilde an. Wir haben das jetzt im Vorfeld gar nicht großartig angesprochen, ja. Aber ist das was, wo Sie sagen, das widerspricht sich nicht oder ist das der nächste Schritt eigentlich?
Naja, ich würde sagen, das ist der nächste Schritt. Mhm. Bei dem Newsroom oder den Zentralredaktionen hatten wir immer die Situation, da gibt es verschiedene Entwicklungsschritte. Der erste Entwicklungsschritt war im Prinzip, dass man gesagt hat, naja, wir setzen uns alle mal in den gleichen Raum. Mhm. So, und aber das hat nicht gereicht. Dann war die nächste Frage, wir brauchen eigentlich eine Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, dass wir enger in Projekten zusammenarbeiten. Und dann kam die nächste Diskussion über die Software. Wie kann uns die unterstützen in der Planung, in der Redaktionsplanung etc. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir gucken, wie können wir eigentlich sozusagen nochmal eigenverantwortlicher vielleicht arbeiten? Wie können wir Strukturen, Hierarchien abbauen, die dazu führen, dass man irgendwie nochmal schneller ist, dass man die Anforderungen, die jeder Einzelne hat, sozusagen auch nochmal besser adressieren kann, im Sinne von, ich möchte mich stärker einbringen, ich möchte stärker an den Themen machen, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Das sind also Sachen, die man jetzt mit diesem Thema erreichen kann. Das ist das eine, also die interne Betrachtung, aber auch die andere Betrachtung ist, wir müssen ja sehen in der Kommunikation, es wird irgendwie immer alles schneller, ja, also, und auch immer mehr. Und da muss man schauen, dass man als Unternehmen irgendwie in irgendeiner Art und Weise dort sich so setzen kann oder auch seine Botschaften so setzen kann, dass man wahrgenommen wird. Und das bedeutet, dass man A, schnell sein muss und man muss B, gut sein. Also man muss sozusagen den richtigen Content haben. Und das funktioniert natürlich nur dann in dem Moment, wenn man auch sich, sagen wir mal, an diese Schnelligkeit des äußeren Systems anpasst mit dem inneren System. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, weil die Systemlogiken von großen Unternehmen sind andere als die in der Social-Media-Welt. Also ich gebe mal ein Beispiel mit Dingen, mit denen wir zu diskutieren hatten, wo wir auch dran knacken mussten, war die Frage, wie kann man eigentlich eine Social-Media-Kommunikation so dokumentieren, dass sie am Ende auch in irgendeiner Art und Weise revisionsfest ist. Weil wenn Sie als Unternehmen mir eine Botschaft senden, dann ist das ja, gehen erstmal alle davon aus, dass es richtig ist und dass es auch verbindlich und dass jeder darauf bauen kann. Und die Social-Media-Welt funktioniert natürlich erstmal schnell mit Botschaften, die man schnell raussendet. Und da war die Kernfrage, die uns damals die Revision gestellt hat, wie stellten ihr eigentlich ein Vier-Augen-System, Vier-Augen-Freigabe in sozialen Medien sicher? Da guckten sich dann alle an und sagten, tja, also die klassischen Systeme, die wir da haben, also wie Twitter oder LinkedIn, da gibt es keine Vier-Augen-Freigaben, sind dort nicht vorgesehen. Also muss man das vorlagern in irgendeiner Art und Weise. Und auf einmal wird es ein bürokratischer Prozess, einen Tweet rauszusenden oder einen Post rauszusenden. Macht die Sache langsam und ist genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich braucht. Und da muss man dann Wege finden. Und da gibt es viel Software sozusagen, die das dann irgendwann auch entsprechend hilft, wo dann Freigabewege schnell und unbürokratisch gegangen werden können. So, und das ist, sagen wir, das ist die Software-Ebene. Und der nächste Schritt ist jetzt quasi, wie schafft man das eigentlich in diesen Newsrooms, in Zentralredaktionen, noch anders zusammenzuarbeiten, agiler zusammenarbeiten, schneller zusammenzuarbeiten, um ja auf der einen Seite die Geschwindigkeit zu haben, die Ergebnisse auch gut zu haben, aber auch, sagen wir mal, eine hohe Zufriedenheit der Beteiligten zu haben. Und das ist, sagen wir mal, der große Schritt, den, glaube ich, an dem viele gerade arbeiten. Und wir schauen mal, wie sich es entwickelt.
Ja, Personal wird ja das große Thema werden jetzt über die nächsten Jahre, ist ganz klar. Wir haben immer weniger Personal, was uns zur Verfügung steht. Einfach die Babyboomer gehen oben raus, die jungen Leute kommen unten nach, aber eben nicht mehr in der Menge. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass bestehendes Personal da bleibt, dass wir die mitnehmen, dass wir sie in diese permanenten Neuerungsprozesse einbeziehen, was ja auch eine Aufgabe für sich schon mal ist, abgesehen davon, dass Sie als Vorgesetzter, als jemand, der die Leitplanken setzt, natürlich auch sich technisch und strategisch immer wieder überlegen müssen, wo gehen wir als Team hin. Das heißt, wie hat sich Ihre Position verändert? Kann man das sagen über die Zeit? Sind Ihre Schwerpunkte der Arbeit, die Sie machen, andere geworden?
Ich glaube, das ist zweigeteilt, muss man das betrachten. Ich sage immer, das eine ist im Prinzip, was sich nicht wirklich verändert. Das ist der Kern dessen, was man eigentlich, das, sagen wir, das Kernhandwerk der Kommunikation. Bleiben wir mal bei der simplen Pressekommunikation, bei der Krisenkommunikation. Ja, da gibt es immer der wesentliche Punkt, wie man vorgeht, ist quasi Sachverhaltsklärung, Positionsfindung und dann die Kommunikation. Wenn man diesen Dreierschritt verinnerlicht hat, dann weiß man, wie man vorgeht. Aber natürlich ist klar, dass die einzelnen Punkte in sich sozusagen unterschiedlich sind. Kommunizieren war vor 10 Jahren, vor 5 Jahren ganz anders, als es heute ist. Aber das ist das eine, glaube ich. Man muss sich immer im Klaren sein, wie gehe ich vor, um analytisch bestimmte Dinge zu klären für mich. Und das zweite Thema ist dann natürlich, quasi, welche Technologien sind für uns relevant? Worauf muss man setzen? Wie entwickelt sich sozusagen auch die Struktur? Aber am Ende auch, sagen wir mal, die Funktionsprofile oder die Stellenbeschreibung der Kolleginnen und Kollegen. Denn die Berufsbild des Kommunikators verändert sich rasant. Das ist ja ein Feld, das der Innovation immer wieder ausgesetzt wird. Wir schauen uns an, Ich habe zum Scherz mal letztens bei uns in den sozialen Medien gesagt, im Prinzip diejenigen, die heute hier sind und sozusagen die Digital Natives, die Kolleginnen und Kollegen, die das super machen, werden schon in 5 Jahren müssen sie im Prinzip genau das überdenken, was sie eigentlich heute machen. Dann ist das kalter Kaffee. Mhm. Und diese Innovationsgeschwindigkeit, da muss man schauen, dass man dranbleibt und das sozusagen strukturell hinbekommt. Eins ist klar, aus meiner Sicht, wir werden nie sozusagen, je älter wir werden, wir sind einfach nicht die Digital Natives, aber wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Anforderungen entsprechend dort gegeben sind, dass sich dann diejenigen auch zu Hause fühlen in den Organisationen, um die Impulse reinzubringen. Das ist sicherlich ganz unterschiedlich bei Unternehmen, die Zielgruppen haben, die sie vielleicht älter sind. Ja, da muss man nicht mit TikTok unterwegs sein. Ja. Habe ich ein Unternehmen mit einer Zielgruppe, was viel jünger ist, dann brauche ich doch einen ganz anderen Ansatz. Da muss man schon schauen, da gilt es im Prinzip, dass man den Innovationen in irgendeiner Art und Weise immer offen dabei ist und die Rahmenbedingungen schafft, dass die Innovationen wachsen können im Unternehmen. Und das ist, glaube ich, in großen Unternehmen schwierig manchmal, weil, wie gesagt, die Systemlogiken sind manchmal ganz anders. Hochreguliertes Unternehmen, ja, wie eine Bank oder auch Pharma oder was auch immer, versus total unregulierte Kommunikationssituationen, die gerade davon lebt, kreativ zu sein. Und das zusammenzubringen, ist dann mal die Aufgabe auch des erfahrenen Kommunikators, zu gucken, wie kann ich beide Anforderungen zusammenbringen, dass beide Seiten funktionieren, denn sonst kommt man nicht weiter.
Was bedeutet das in der Fortbildung, in der Weiterbildung des bestehenden Personals? Den müssen wir ja im Prinzip permanent neu mitnehmen, nicht nur motivatorisch, sondern auch handwerklich. Und das andere ist natürlich, wen suchen wir eigentlich heute? Was muss ein junger Mensch mitbringen? Der sagt, ja, ich kann TikTok. Das reicht dann nun weiß Gott nicht, um in die PR zu kommen. Das hat früher auch noch nicht gereicht, ist ganz klar. Aber wie definieren wir die Anforderungen an den Job, wenn jemand neu reinkommt?
Also ich würde sagen, dass man, das ist auch mein Rat an Berufsanfänger, sich möglichst am Anfang auch breit aufzustellen. Also viele Praktika zu machen, zu schauen. Also ich gebe auch hier ein Beispiel, wenn wir in unserer Social Media für unsere Newsroom oder Zentralredaktion Praktikumsausschreibungen machen im Thema Social Media, dann kriegen wir immer eine ganze Menge an Anfragen. Machen wir Ausschreibungen für das Thema Pressestelle, ist das sehr dünn gesät. Mhm. Daraus haben wir auch gelernt, indem wir sozusagen auch das jetzt mal anders formulieren und anders zusammenschieben. Mhm. Aber man merkt das, was früher die Königsdisziplin war, wo die Leute immer sagten, Mensch, mach doch, geh in die Pressearbeit, das ist sozusagen das Thema. Dass das sozusagen an vielen Stellen gar nicht mehr so interessant ist, weil es auch gar nicht wahrgenommen wird. Mhm. Und wenn wir dann den einen oder anderen Kandidaten oder die Kandidatin im Gespräch haben, wo wir sagen, ach, die könnte auch für Pressearbeit interessant sein und denen das anbieten, dann ist erstmal guckt der eine oder andere, aber da haben wir schon einen oder anderen sozusagen dann auch darüber geroutet. Mhm. Und die waren ganz begeistert dann auch in dem Zusammenhang. Weil im Prinzip natürlich, jetzt ist der Run auf das Thema soziale Medien. Mhm. Ja, das ist sozusagen, das ist der Trend und das ist auch richtig und das ist auch die Zukunft in der Kommunikation. Aber nicht nur. Sozusagen, wir haben, und deswegen ist es wichtig, dass man als Berufsanfänger sich erstmal breit aufstellt, um dann auch das gesamte Bild zu bekommen, um dann, und das ist das Wichtigste im Prinzip, auch einen strategischen Blick auf die Kommunikation zu bekommen. Der wächst natürlich mit der Zeit, aber doch sozusagen breit zu gucken, wie hängen die Dinge zusammen. Mhm. Denn einzelne Gewerke, dort gut zu sein, ist sicherlich gut. Aber besser ist sozusagen, breit aufgestellt zu sein und einen gesamten Blick zu haben. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für Berufsanfänger zu schauen. Klar, bestimmte Dinge muss man können, auf jeden Fall. Früher musste man eine Pressemitteilung schreiben können. Jetzt muss man sozusagen auch ganz anders mit sozialen Medien umgehen oder auch anders auf Dinge gucken. Und das ist wichtig, sozusagen, dass man da die Breite auch anbietet. Und weil irgendwie wird irgendwann die Problemstellung immer größer und strategischer. Und dann muss man damit umgehen können.
Das haben wir eben auch gesagt, es sind eine ganze Menge Menschen, auch Personen schon bei Ihnen im Unternehmen, die schon lange auch in der Pressearbeit, in der Kommunikation unterwegs sind. Wie hat sich das Berufsbild gewandelt? Das haben wir gesagt. Es wird schneller, wir kommen zunehmend in die sozialen Medien. Welche Möglichkeiten hat man, sich weiterzubilden als jemand, der schon eine ganze Weile mit dem Handwerk Kommunikation unterwegs ist?
Naja, also wir bieten das an, dass wir sozusagen, also, oder das kann man sagen nicht jetzt, sondern wir haben da schon vor einigen vielen Jahren angefangen, als wir das Thema immer stärker implementiert haben, dass sozusagen dann auch jedem die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen, ranzugehen, Seminare zu machen, aber auch sozusagen Inhouse-Möglichkeiten zu geben, von den Digital Natives sich sozusagen beraten zu lassen und weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ist das eine, die persönliche Schiene. Mhm. Ganz, ganz wichtig, da gehört natürlich auch dazu, dass man das will, dass man Spaß daran hat. Ja. Und das zweite Thema ist dann natürlich auch, dass man mal die strukturellen Rahmenbedingungen so baut, dass das miteinander sich verzahnt. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das Berufsbild des Kommunikators. Wir haben ja auch ein interessantes Beispiel, dass der Bundesverband der deutschen Pressesprecher sich ja vor einem Jahr, anderthalb Jahren ja umgenannt hat in den Bundesverband der Kommunikatoren. Das fand ich sozusagen sehr, sehr, sehr symbolisch. Und das ist sozusagen auch das Teil, auch der Aspekt, wie sich ein Berufsbild verändert, nämlich viel breiter. Man muss das viel breiter sehen, dass man nachher irgendwo seinen Schwerpunkt legt, keine Frage. Aber man muss, glaube ich, am Ende offen sein, in allen Gewerken mitzuarbeiten, weil auch mittlerweile dann die Projektarbeit genauso aufgesetzt ist, dass da jemand drauf sitzt auf dem Projekt und dann entsprechend das gesamtheitlich transportiert.
Ja, offen bleiben ist, glaube ich, ein ganz zentraler Faktor, ja, wenn man in die Kommunikation will oder überhaupt in der Kommunikation bleiben möchte, ja, auf jeden Fall. Was wir ja auch sehen, wir reden die ganze Zeit über die interne Struktur, aber wir sehen ja auch, die Welt um uns herum ändert sich. Der Journalist an sich ist nicht mehr der Journalist, der er mal war. Wir haben zum einen ältere Jahrgänge, die jetzt in die Rente gehen, als die uns lange Jahre begleitet haben in dem, was wir tun. Aber es gibt eben auch ganz viele junge Leute, die nachkommen. Die müssen wieder angesprochen werden, die müssen begeistert werden fürs Unternehmen. Und die haben natürlich wieder anderes Handwerkszeug, mit dem sie arbeiten. Jedenfalls, was uns beide jetzt angeht, im Vergleich, ohne uns zu sehr in die Dinosaurier-Schiene natürlich schieben zu wollen. Aber die Aufmerksamkeitsspanne ist anders, die Art zu arbeiten, das Handwerk zu begreifen, ist möglicherweise anders. Und da ist jetzt für mich einfach die Frage, stehen wir vor so einer Art Generationenwechsel nach draußen hin, dass wir also neue, junge Leute ansprechen müssen und die vielleicht nicht von uns angesprochen werden, sondern vielleicht sogar von Gleichaltrigen oder eben von jungen Leuten, die gerade erst vielleicht ein paar Jahre ausgelernt haben. Haben Sie dazu eine Sichtweise?
Naja, ich glaube, das Problem, nicht das Problem, sondern die Situation ist eigentlich so noch breiter. Mhm. Denn aber auch die, wir wissen ja, auch die Medien, die klassischen Medien haben ja auch ihre Probleme sozusagen. Sie kämpfen ja auch um die Zielgruppen. Das klassische Magazin oder die klassische Tageszeitung oder die klassische Wirtschaftszeitung hatte ja viele Jahre im Prinzip ganz, ganz klare Zielgruppen und dann war auch der Verkauf sozusagen der Zeitung, das funktionierte und dann kam das ganze Online-Geschäft und so weiter und so fort. Und jetzt merken wir natürlich auch, dass, sagen wir mal, die Medien, die lange Zeit ja auch ihre Informationen verschenkt haben und dann jetzt dafür kämpfen, dass man wieder dafür sozusagen bezahlt, was ich auch absolut richtig halte, haben aber eine Konkurrenz, indem sie sozusagen dort Blogger haben, indem sozusagen Influencer entsprechend Meinungen machen. Und wir haben schon immer mal auch darüber diskutiert, ob wir nicht eigentlich sozusagen, wenn wir das Thema Social Media und das Thema Presse zusammenführen, ob das nicht eigentlich sozusagen Influencer Relations heißen müsste. Mhm. Also den gesamtheitlichen Blick darauf zu setzen. Denn auch die Medien sind in der Konkurrenz zu anderen Informationsquellen. Und das bedeutet, dass, sagen wir mal, für die klassischen Medien, also wenn man den Redakteur anschaut, der steht unter dem Druck, dass er auch 24/7 entsprechend veröffentlichen muss. Ja. Online, Print und parallel sozusagen noch sein eigenes Social-Media-Profil pflegen, um sozusagen dann auch die Informationen rauszubringen. Also wir als Unternehmen müssen damit umgehen, weil wir am Ende ja darauf angewiesen sind oder wollen, dass wir unsere Botschaften dorthin tragen und dass sie genommen werden. Und das bedeutet, dass wir eigentlich, dass wir natürlich diese Zielgruppen entsprechend ansprechen müssen. Und da wird es, glaube ich, das ist kein neues Problem, vielleicht ein bisschen anders, aber wenn neuer Nachwuchs nachkommt entsprechend, muss man versuchen, Kontakt aufzunehmen und so weiter und dann versuchen, den richtigen Ton zu finden und das zu machen. Das ist sicherlich jetzt bei starken Veränderungen nochmal was anderes, aber da ist, sagen wir mal, da müssen die Unternehmen die Hausaufgabe machen und ansprechen. Und ob das immer so funktioniert oder ob man dann auch andere Formen des Zusammentreffens bauen muss, ja, um entsprechend, um dann da seine Botschaften zu transportieren.
Ich frage mich immer, wie viel Planung wir auf die Dauer noch in den Kommunikationsprozess bekommen oder ob wir zunehmend nur noch reagieren werden. Das ist so eine Frage, die ich mir stelle und wo ich auch viel drüber nachdenke. Denn genau wie Sie gerade gesagt haben, der Journalist alleine muss natürlich vor der Kurve bleiben, ist ja ganz klar, damit er à jour ist, damit er gelesen, gehört wird, wahrgenommen wird. Und auch als wichtig erachtet wird, ist ja ganz klar. Und da frage ich mich eben, die klassische Redaktionsplanung, das klassische Themenplanen, so wie wir es gehabt haben, behält das weiter seinen Stellenwert oder werden wir eigentlich nur noch reagieren?
Naja, ich glaube schon, dass in dem ganzen Gewusel oder im ganzen medialen Gewusel auch natürlich an vielen Stellen sozusagen auch klar sozusagen Linien gesetzt werden. Mhm. Also die Unternehmen wollen ihre Botschaften transportieren, aber auch die Medien sind ja auch Marken, die ihre Wahrnehmung sozusagen bei ihren Zielgruppen so ausbauen müssen, dass sie auch sozusagen ihren Markenkern schützen. Mhm. Und das bedeutet natürlich am Ende auch keine wahllose Kommunikation, sondern ganz klarer Fokus auf bestimmte Themen, die man setzt, die man nimmt oder die man nicht nimmt. Und dann bedeutet das natürlich auch bestimmte Themen, die man sozusagen transportiert. Also ich glaube, dass Planung gerade bei einer hohen Komplexität der Situation immer wichtig ist und immer wichtiger wird. Man sieht sie vielleicht immer nicht, weil sehr viel Grundrauschen drumherum ist, aber am Ende ist das Thema Planung extrem wichtig, weil man sonst tatsächlich im Durcheinander versinkt.
Und wahrscheinlich das Thema Monitoring. Ne? Wir werden mehr und mehr und breiter wahrscheinlich gucken müssen, was passiert mit den News, die wir rausreichen. Wo schlagen sie wieder auf? Wo erfahren sie welches Echo? Also insofern wird auch das in meinen Augen eine immer intensivere Aufmerksamkeit bedürfen.
Aber da glaube ich, da muss man sagen, da kann man wirklich erkennen, dass es technologisch einen Riesenschritt nach vorne gibt. Wenn man heute kann man wirklich auch Botschaften verfolgen, wie sie sozusagen durchs Netz sich bewegen, wo sie herkommen, wo sie hinwandern, wie sie sich verändern. Das ist schon spannend, wird man nicht immer brauchen, aber doch bei bestimmten wesentlichen Sachen. Und wenn man nachvollziehen will und wo man sozusagen die richtigen Multiplikatoren treffen will und auch sehr zielgerichtet kommunizieren will, da ist das schon hochinteressant, dann auch zu wissen. Und dann kann man auch sehr spezifisch auf einzelne Quellen zugehen und muss nicht sozusagen breit gehen. Das ist, glaube ich, noch ein Thema. Und da wird uns das ganze technologische Entwicklung wie KI und so weiter, wird uns da erheblich nochmal einen Sprung nach vorne bringen.
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, bei Ihnen, Sie haben ein großes Team, Sie haben es eben beschrieben, wir haben gerade gesagt, wie komplex der Kommunikationsprozess ist. Wie finden Sie sich als Team zusammen während eines Tages? Der Tag an sich dauert 24 Stunden, Sie sind weltweit ja mit Projekten betraut sozusagen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab?
Naja, also wir haben jetzt gerade in der Corona-Zeit haben sich die Dinge ja nochmal geändert, sehr virtuell, aber wir haben sehr regelmäßige Dailies, wo wir sozusagen die ganze Kommunikationsabteilung entsprechend informiert wird, wo wir stehen, welche Themen gerade da sind, wo man noch nachfragen kann. Und dann gibt es natürlich in den einzelnen, ich sag mal, Gewerken gibt es natürlich einzelne Abstimmungen. Also sozusagen die klassische Presserunde, wo Themen diskutiert werden, aber auch die Kollegen der sozialen Medien, die sich so untereinander austauschen und gucken, wo stehen wir gerade. Mhm. Also das ist das eine. Und dann ganz wichtig natürlich, dass man sich vernetzt schaut. Wir sind gerade dabei, sozusagen uns auch ein Stückchen da neu zu erfinden, nochmal die Redaktionsrunden größer zu machen, wo alle an Bord holen, um sozusagen auch dieser Breite und auch der Möglichkeit der Partizipation stärker entgegenzukommen. Also mit anderen Worten, der Tag ist sozusagen stark aufgeteilt in der Routine, bestimmte Dinge zu machen, der Kommunikation, aber auch insbesondere der Abstimmung, damit man einen richtigen Weg gehen kann. Während der Corona-Zeit ist das Ganze noch mal schwieriger geworden, weil man dann auf einmal von heute auf morgen sozusagen die gewohnten Strukturen und Prozesse nicht mehr hatte. Ja, also gerade bei uns war das so, wir waren ja sehr stark involviert in die Corona-Hilfen. Da krachte es richtig sozusagen. Und kommunikativ waren wir vor der Situation, dass keiner im Büro ist. Und bis man sich da gefunden hat, das war dann, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt mittlerweile, nach 2 Jahren, läuft das ja dann sehr, sehr routiniert. Und mit vielen Vorteilen, mit ein paar Nachteilen, aber auch mit vielen Vorteilen, da hat man viel gelernt. Und ja, da gilt es sozusagen, sich abzustimmen. Aber man merkt natürlich auch, wenn man nicht im Büro beieinander sitzt, fehlt der wirkliche kreative Austausch. Den hat man nicht so richtig, sondern man arbeitet Dinge ab, Man versucht auch Dinge voranzubringen, aber mal am Tisch zu sitzen und mal zu brainstormen und mal was irgendwo auf ein Stück Papier zu bringen oder sich einfach sozusagen beim Kaffee mal eine gute Idee zu haben, das funktioniert natürlich in der virtuellen Welt nur so bedingt. Ja, man wird besser, aber nur so bedingt.
Sie sprechen noch einen wichtigen Aspekt an. Also das eine ist natürlich, dass wir als Kommunikatoren in der Kommunikationswelt uns mit Corona auseinandergesetzt haben und wie wir damit umgehen. Aber wir waren natürlich auch als Dienstleister gefordert für andere Abteilungen, um denen zu helfen, wie sie mit ihrer Kommunikation klarkamen. Mhm. Ist das dann auch alles gleichzeitig auf Sie eingeprasselt oder war es so, dass es Gott sei Dank so ein Prozess war, nach dem Motto, erstmal konnten Sie sich finden und dann haben die anderen gemerkt, oh, wir können ja dort ein wenig Nektar saugen, wir rufen die mal an, ob die uns helfen können.
Ja, auch das ist sehr differenziert. Also Ihre These im Prinzip, dass man wirklich Dienstleister für die anderen Fachbereiche war, die waren bei uns zumindest nur halbrichtig, weil man muss wirklich sagen, die Fachbereiche alle haben eine sehr hohe Kreativität an den Tag gelegt und auch sich selbst überlegt, wie kommunizieren wir miteinander. Mhm. Also das war, fand ich, schon gut. Da ist also niemand gekommen und gesagt, komm, sag uns mal, wie wir das machen sollen. Mhm. Das wurde erst dann relevant, wenn es sozusagen auf den Punkt ging, wie machen wir vielleicht Bereichsveranstaltungen, wenn es ein bisschen größer wird, wenn dann sozusagen das Thema der Dialogkommunikation eine Rolle spielt.
War es nicht auch Hybrid? Also in dem
das
Moment,
kommt jetzt, ne? Thema kommt, das kriegen wir jetzt sozusagen. Erstmal sind wir alle quasi in die virtuelle Welt gewandert. Das war schon schwierig genug. Jetzt können wir das irgendwie so ein bisschen. Und jetzt wandern wir alle wieder zurück quasi in die Präsenzwelt. Aber alle sagen, naja, virtuell war ja auch nicht ganz schlecht. Und dann kommt natürlich der klassische Punkt zu sagen, dann machen wir halt eine virtuelle Veranstaltung oder virtuelle Zusammenkommen. Und da ist meine These jetzt, da stehen wir vor einer neuen Herausforderung, weil das ist auch nicht einfach. Das ist im Gegenteil, ich finde es wahrscheinlich sogar noch schwieriger, wie man diese beiden Welten so zusammenbekommt, dass beides funktioniert. Also ist nichts schlimmer als eine Pressekonferenz, wo 3 Leute da sitzen und 20 Leute quasi im Netz sind und irgendwie man nicht richtig miteinander kommunizieren kann oder andersrum auch. Also insofern, da braucht es ein paar gute Ideen, wie man das entsprechend umsetzt. Und da, glaube ich, knabbern alle gerade dran.
Da sind wir alle noch dabei, das richtig festzuzurren. Wir haben gesehen, dass wir als Unterstützung ganz gut helfen können und sagen können, wie könnt ihr es machen? Also klare Regeln festlegen, ne? Meldet euch so ein bisschen wie in der Schule, damit das klar ist, ne? Die Hand heben etc. Wenn ich draußen bin, wenn ich drin bin, kann ich es letztendlich, muss ich es auch machen, damit der Moderator sieht, wer dran ist und wer was sagen kann.
Auf jeden Fall. Also da glaube ich, gibt es auch sicherlich Unternehmen, die sich haben da beraten lassen, was das angeht. Also ich kann das nur von uns sagen, dass ich erstaunt war über die große Kreativität, die da viele an den Tag gelegt haben und wo man auch sehr viel lernen konnte sozusagen an Formaten. Aber das ist natürlich wichtig, dass man sich austauscht und gute Ideen sammelt.
Wenn ich mir das so angucke, wenn wir jetzt beide mal 20 Jahre zurückblicken und die sind wir ja nun schon im Beruf, dann muss man sich wirklich auch fragen, wo stehen wir in 20 Jahren wahrscheinlich im wohlverdienten Ruhestand, aber sagen wir mal 10 Jahre haben wir vielleicht noch vor uns. Ich finde es eine Herausforderung, mir zu überlegen, wo mein Beruf noch hinführen kann, was wir noch alles werden lernen müssen und vor allen Dingen die Frage, wie ich mich darauf vorbereiten kann. Also viel lesen, viel mit den Kindern sprechen, mit meinen jüngeren Leuten vor allen Dingen, also zu sagen, was sind die nächsten Themen. Aber ich sehe auch mit einer gewissen Besorgnis, dass es auseinanderfleddert. Das ist also, was ich damit meine, ist, wir haben inzwischen so viele Medien und so viele Informationsplattformen, auf denen sich informiert wird. Und natürlich, wir können an der Medienkompetenz der jungen Leute arbeiten, aber das wird nicht bedeuten, dass sie die Plattformen annehmen, über die wir eventuell die Information spielen werden. Also wie ist so Ihr Blick auf die nächsten, meinetwegen auch nur 5 Jahre?
Also, ich glaube, da ist natürlich, die Antwort ist am Ende wahrscheinlich ganz simpel. Man muss dahin gehen, wo die Kunden sind, ja, da wo die Zielgruppen sind.
Mhm. Und das haben wir immer schon so gemacht.
Das haben wir immer schon. Ja, das ist eine Grundlage, das wird vielleicht ein bisschen komplizierter, weil das Feld immer größer wird. Aber man muss dahin gehen, wo die Zielgruppen sind, denn sonst macht es keinen Sinn. Ja. Das wird für die eine oder andere Organisation schwierig sein. Ja. Aber am Ende ist es so. Und hätte man vor 10 Jahren ahnen können, wo wir heute sind? Nee, kann man nicht. Also ich glaube, das Einzige, was klar ist, dass es nochmal erheblich anders sein wird. Und ich glaube, dafür ist es wichtig für Organisationen, ist es wichtig, Felder zu schaffen, Freiräume zu schaffen, wo genau diese Veränderungen antizipiert werden können. Mhm. Denn sonst bleibt die Organisation stehen und kippt irgendwann um. Ja, dann funktioniert sie nicht mehr. Also muss man Freiräume schaffen, in denen dann das sich entwickelt, um dann auch dann auf die, an die Zielgruppen gehen zu können. Und da muss man dann als Führungskraft mal, das klingt einfach formuliert, aber muss man wahrscheinlich mehr Coach als der Hierarch sein. Da haben wir auch, sagen wir mal, Anforderungen von Generationen, von Jugendlichen, von Studienabgängern, die ganz andere Anforderungen an die Unternehmen stellen, im Sinne von auch ihre persönliche Entwicklung. Ja, da sieht man ja sehr stark, da wird ja immer drüber diskutiert, ja, sagen wir mal, dieser Karriereanspruch, der vielleicht vor 10, 15 Jahren bei vielen Berufsanfängern war, dass der sozusagen zumindest anders heute ist. Mhm. Dass die Leute ein anderes Mindset haben, darüber nachdenken, Work-Life-Balance anders haben zu wollen und so weiter. Da muss man als Unternehmen mit umgehen. Es wird ja immer gewitzelt, dass sich irgendwann die Unternehmen bewerben, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Gut, dann ist das halt so. Dann müssen die Unternehmen damit umgehen. Und am Ende ist nur dann eine Organisation in irgendeiner Art und Weise erfolgreich, wenn sie wandelbar, wenn sie wandlungsfähig ist. Und das ist es.
Das bringt mich nochmal zum einen Punkt, den ich Sie auch nochmal fragen wollte. Das ist das Thema des Erwartungsmanagement beim Management, nämlich bei unseren Vorgesetzten, bei denjenigen, für die nachher das Ergebnis zählt, das die Kommunikationsabteilung erbracht hat. Hier haben wir bisher auch noch Leute, die möglicherweise eher in älteren Medien verhaftet sind, mal vorsichtig, also nicht unbedingt alle bei TikTok unterwegs. Woran wird der Erfolg gemessen? Wie können wir in Zukunft unserer Truppe sagen, das haben wir gut gemacht, weil nämlich auch der Chef, die Chefin es gut gefunden haben? Gibt es da auch Änderungen? Müssen wir auch auf eine veränderte Erwartungshaltung hinarbeiten?
Ja, wobei ich, und das ist vielleicht von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, ich schon erlebe, dass, sagen wir mal, gerade im Spitzenmanagement die Offenheit viel größer ist, als man das glaubt. Mhm. Also spätestens nach der ganzen Diskussion von der CEO von Volkswagen oder Siemens, wo die beiden sich sehr intensiv ja sozusagen auch in sozialen Medien dort eingebracht haben. Jetzt kann man davon halten, was man will, im Ergebnis. Ist da eine gewisse Awareness da, dass man im Prinzip auch da sein muss und dass sozusagen auch die Unternehmen da sein müssen. Und ich erlebe es, dass sozusagen dann auch das Top-Management schon Interesse daran hat, auch da wahrgenommen zu werden. Klar, die gehen anders damit um. Aber das ist schon ein wichtiges Thema und deswegen ist das auch wichtig. Für große Unternehmen ist es zumindest in Deutschland noch so, da ist, sagen wir mal, der schwierige oder der kritische Artikel in den renommierten Zeitungen wie FAZ oder Handelsblatt oder sowas, für gerade für Unternehmen, natürlich aktuell noch schwieriger und wichtiger als vielleicht eine schwierige Berichterstattung in sozialen Medien. Aber spätestens, wenn es zum Shitstorm dann kommt, in den sozialen Medien, dann wird es auch für die Unternehmen an der Stelle wichtig und schwieriger. Also insofern glaube ich schon, dass wir da auch eine Generation von Managern erleben, die damit auch anders umgehen werden, weil sie natürlich auch schon Beispiel erleben und auch erfahren, wo solche Entwicklungen in sozialen Medien natürlich auch nochmal große Auswirkungen haben auf sie. Und wir erleben das ja aktuell noch so, dass vielfach, wenn es einen Shitstorm in sozialen Medien sich aufbaut oder bestimmte Trends sich entwickeln, dann ist das immer ein Vorbote dafür, was dann vielleicht in den renommierten klassischen Medien nachher landet. Also insofern, dieser Zusammenhang ist natürlich auch bekannt auf der einen Seite, und zum anderen wird sich das, da muss man einfach in die USA schauen, die Entwicklung dort, das wird immer relevanter werden. So, und da das Verhältnis zwischen den klassischen Medien und den sozialen Medien wird sich auch da neu ausgehandelt.
Ja, das ist der Hammer, ne? Wir haben über klassische Medien erst gesprochen, in unserer Arbeit dann Online-Medien und jetzt sind wir bei den sozialen Medien. Bin sehr gespannt,
was ja, das kommt. Geht. Also, ich meine, unsere Arbeitsinstrumente sind ja auch ganz andere geworden über die Zeit. Ja? Also wenn man schaut, rund um die Uhr, die Smartphones, mit denen wir arbeiten, was damit alles geht. Und das ist wahrscheinlich, wenn das jetzt hier jemand mit 20 hört, der lacht. Ja? ich sage immer so, als ich studiert habe, und das ist noch wirklich nicht so lange her, ja, da habe ich sozusagen das erste Mal sozusagen irgendwann eine E-Mail-Adresse bekommen. Sozusagen. Das, und vorher war man da schön in den Zettelkästen unterwegs. Das ist, da kann man herzlich lachen heute drüber. Auch ich lache darüber sozusagen, aber das ist noch nicht so lange her. Und wenn wir dann noch mal ein paar Jahre gucken, nach vorne gucken, dann wird sozusagen, dann werden wir über die heutige Situation lachen und sagen, Mensch, habt ihr da immer hier so ein Smartphone an der Hand gehabt, das ist alles in meinem Arm implantiert. Ja, hier diese Dinge, die Beule in der Tasche und so. Ja, also wer weiß. Ja. Und wenn man die Offenheit dafür hat, dann freut man sich drauf. Aber man muss es natürlich auch fürs Unternehmen immer kritisch beobachten. Was kann ich davon nutzen? Was macht Sinn und was macht vielleicht auch keinen Sinn?
Ein klasse Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Frau Strothmann, mir auch. Dankeschön.
Öffentlichkeitsarbeit ist ein ausgesprochen abwechslungsreicher und umfangreicher Teil der Unternehmenskommunikation. Wenn Sie also mehr über dieses breit gefächerte Thema erfahren wollen, dann legen wir Ihnen die anderen Folgen unserer Podcast-Reihe ans Herz. Viel Spaß beim Hören!